Hallo Freunde der Lok, herzlich willkommen zur 6. Episode des Lok-Podcasts. Ihr könnt euch auf ein spannendes Interview mit Jörg Düring freuen, der bis zum Jahr 2018 15 Jahre lang Vorstandsvorsitzender des Vereins war. In seiner Amtszeit hat er eine Menge Dinge etabliert, die Lok heute aktuell immer noch ausmacht. Doch wir sprechen nicht nur über Basketball, sondern wären sogar schon fast etwas philosophisch. Das liegt aber vor allem an seinem Job und an dem Ort der Aufnahme. Doch lasst euch da einfach überraschen. Ansonsten wundert euch bitte nicht, wenn es an einer Stelle mal so ein bisschen hakt. Dort wurden wir kurz gestört und wir mussten die Sequenz nochmal neu aufnehmen. Aber das wird den Hörgenuss nicht schmälern, versprochen. Für die nächsten Wochen werden wir einen Rhythmus finden, bei dem ich so circa eine Folge pro Woche hochladen werde. Es gibt da noch eine Menge spannende Interviewgäste auf meiner Liste. Also viel Spaß heute mit Jörg. Bleibt schön gesund und wie immer freue ich mich über eure Rückmeldung, die Daumen hoch, die Herzen und auch andere Bewertungen. Also auf die Plätze, fertig, los. Jörg, herzlich willkommen im Lok-Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für ein kleines Interview genommen hast. Wir sitzen hier gerade in deinem Büro. Ich durfte kurz an deinem Alltag teilnehmen, den Telefonaten dabei sein. Wie geht's dir denn so in diesen verrückten Zeiten?
Also mir geht's sehr gut. Ich sage mal, es ist entgegen der Meinung, dass man so viel mit Corona zu tun hat, doch für uns als Bestatter nicht mehr zu tun und gleichzeitig, sage ich mal, der ganz normale Tagesablauf bleibt. Also dementsprechend, wir sind alle wie immer hochmotiviert und arbeiten an unserer Aufgabe, die wir hier mit vollster Leidenschaft trotz alledem erfüllen wollen.
Ja, dann hoffen wir mal, dass es nicht zu viel zu tun gibt in den nächsten Wochen und Monaten und es so bleibt, wie es jetzt aktuell ist. Du warst ja bis zum Jahr 2018 ziemlich genau 15 Jahre lang Vorstandsvorsitzender des Vereins und hast in deiner Amtszeit eine Menge Dinge etablieren können im Verein und auch bestimmt richtig viel erlebt. An welche Momente denkst du denn so am liebsten zurück, wenn du so abends in deinem Schaukelstuhl sitzt und über die guten alten Zeiten sinnierst?
Naja, so schaukelstuhlmäßig bin ich ja nun doch noch nicht unterwegs, aber es sind natürlich verschiedene Geschichten, verschiedene Momente, auch Sachen, an die man gerne zurückdenkt. Sportlich natürlich der Aufstieg in die Pro B, der ja auch wiederum in meine Amtszeit gefallen ist. Und vor allen Dingen da auch der sichere Verbleib. Man hat ja nun noch vorher schon, oder wir haben ja vorher schon geschafft, mehrfach in der Pro B zu sein, sind ja da bloß um ein Jahr gewesen und dann war die Sache ja auch schon wieder erledigt. Auch die Zusammenarbeit mit Thomas Schönhoff ist im Prinzip so eine Sache, die sehr, sehr tief gegangen ist. Wir haben uns ja nun kennengelernt, er war damals Sponsor und hat sich dann auch für den Vorstand bereit erklärt, mitzumachen. Es ist eine tolle Sache entstanden, eine Freundschaft entstanden, die geht also über diese Vorstandsarbeit hinaus und wir sind auch immer noch sehr, sehr gut miteinander, telefonieren regelmäßig, machen Hundespaziergänge, solcherlei Geschichten. Also im Prinzip, ich sage mal, ich bin auch wirklich glücklich, dass ich Thomas kennengelernt habe. Ist eine Sache, die wirklich mir auch ans Herz gewachsen ist, sage ich jetzt mal. Na klar, sportlich dann weiterhin der Kooperationsvertrag mit Alba, neue Geschäftsstelle, die wir eingerichtet haben, dann erstmal am Steintor, dann anschließend hier in den Räumen der Breitscheidstraße, weil eben Mitgliederzuwachs im Laufe der 15 Jahre auch vonstatten gegangen ist, wo wir wirklich gesagt haben, wir haben 2003, als wir als Vorstand gestartet sind, auch mit Thomas schon 280 Mitglieder gehabt, sind dann jetzt bei 2018 mit 520 Mitgliedern ausgestiegen, haben wirklich den Verein, so denke ich jedenfalls, auf ganz, ganz solide Füße gestellt. Schul-AGs gegründet, gemacht, getan. Auch vor allen Dingen ganz, ganz wichtig für mich ist im Prinzip René Schilling. Der ist die Figur, die im Prinzip da auch den frischen Wind in den Verein, in dieses Jugendleben wieder mit reingebracht hat, wo wir eben doch schon, ich sage mal, sehr eingestaubt waren. Man muss es mal einfach so sagen. Ne?
Das ist immer gut, wenn jemand von extern reinkommt.
Ne? Genau, der auch so viel Power mitbringt auch Ideen mitbringt, auch in der Kombination anfänglich mit Jan Heide, wo ich sage, tolle Geschichte gewesen. Und auch heute noch, ist ja noch eine tolle Geschichte. Und ich habe ja gehört im Podcast, dass René zumindest erstmal noch ein Jahr weitermachen möchte. Wir hoffen ja auch
hochmotiviert.
Genau. Ja, na klar. Und dann Rückblick, ja, 50 Jahre Feier, wo auch Leute vom DBB da waren. Wir hatten als Auszeichnung auch einen Verein des DBB und. Also war schon so ein bewegender Moment, wo die damaligen Vorsitzenden und alle noch da waren, haben sich dann auch über ihre Zeit unterhalten und. Also sind schöne Sachen gewesen. Neuere Sachen dann eben mehr so Sommerfest, was mir jetzt einfällt, wo ich gerne als Grillmeister immer bei war, hat mir unheimlich Spaß gemacht, sage ich jetzt mal. Ja, sind so Geschichten. Und natürlich, man ist ja nicht weg. Also das ist ja trotz alledem immer, man verfolgt ja die Entwicklung und wir sind ja auch glücklich, dass es alles so ist.
Genau, also was du weiterhin gerade noch für den Verein tust, da kommen wir auch gleich nochmal ganz kurz. Was mich noch so interessieren würde, wie bist du denn überhaupt zu der Lok damals gekommen? Hast du damals selber Basketball gespielt oder wie wird man denn Vorsitzender eines großen Vereins?
Naja, Vorsitzender, zumindest sind wir ja erstmal von Ingo Koch, damals als Schüler, erste, zweite Klasse. Der ist ja wie ein Verrückter durch Bernau gerannt, hat im Prinzip Jungs, Mädels angesprochen, hat gesagt, willst du nicht Basketball spielen, wie läuft das hier, und hat uns mitgenommen in der damaligen Sporthalle noch am Najanstraße, die alte Halle dort. Da haben wir die ersten Schritte gemacht, das war 1973. Sind dann über Bezirksmeisterschaften, also ja, DDR-Meisterschaften, wir sind dann so ja als Mannschaft Vize-DDR-Meister geworden, das ist ja auch was, ne? Ja. Sind sogar bis nach Mähren gekommen, an die mittelmeerische Meisterschaften haben wir dort auch teilgenommen, sind mittelmeerischer Meister geworden, also schon eine tolle Geschichte, also nicht mit Mittelmeer, aber in Krummergisch liegt ungefähr 80 Kilometer von Österreich, also von Wien weg.
Ja.
Und ja, viele Reisen dort auch mit den polnischen Kumpels gemacht und. Also war schon eine schöne Sache. Ja, und dann noch kurz ein bisschen Mitglied der ersten Herrenmannschaft, danach hat sich das dann also so ein bisschen mit sportlich erstmal erledigt, dann kam Armee und solcherlei Geschichten. Dann kommt die Frau, dann kommt die Freundin und. Also nicht die Freundin und die Frau, sondern erst.
Genau. Okay, das kann man auch gerne rausschneiden.
Du weißt Bescheid, ja. Gut. Nee, also insofern, alles gut.
Oh, schön. Genau. Du stehst ja dem Verein zum Glück weiterhin mit deiner Expertise zur Seite, hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Du bist ja Vorsitzender des Ältestenrates, der den Vorstand, den aktuellen Vorstand, sozusagen ein bisschen berät und auch eigene Projekte umsetzt. Wie läuft es denn so bei euch bei der Arbeit so ab? Also wer ist denn vor allem in diesem besagten Rat so alles mit dabei?
Naja, man muss ja nun so ein bisschen immer vorsichtig sein, dass man den Ältestenrat nicht zusätzlich als Vorstand sieht. Wir wollen auch dem Vorstand sicherlich in keiner Art und Weise irgendwo als rechthaberische Truppe da gegenüberstehen, sondern wir haben uns mehr oder weniger so eigene Projekte gesucht, die auch aufgrund der Zusammensetzung des Ältestenrates eigentlich sehr gut passen. Wir haben durch Lutz Winz, der dort auch ist ein Sponsor hier von der ersten Herrenmannschaft, sehr guter Sponsor, toller Mensch auch, der gute Kontakte auch zur Landesregierung nach Potsdam hat. Dort sehen wir eigentlich so unsere Schnittstelle, wo wir sagen, Erschließung neuer Finanzierungsmöglichkeiten noch für den Verein, was jetzt also komplett extern behandelt wird und überhaupt nicht mit dem Vorstand mehr oder weniger korrespondiert, sondern wir wollen einfach nur erstmal sehen, ob wir da noch für den Verein finanzielle Mittel lose machen können irgendwo. Natürlich auch bei den Vorstandsarbeiten, die da sind, wenn Sebastian irgendwann hat, dann spricht er uns an, Wohnung suchen etc., solcherlei Geschichten. Und da sehen wir uns also im Prinzip nicht als das mahnende Beispiel, macht mal jetzt so, oder wir sind da auch nicht in den Tagesbetrieb des Vereins eingebunden. Würde ich auch nicht gut finden und letztendlich, mich hätte das damals nur auch mehr genervt, wenn da von außen immer die Leute kommen, die alles besser wissen. Also ich sage mal, wir wollen da mehr oder weniger extern versuchen, den Verein nochmal darzustellen an verschiedenen Stellen, wo es eben im Prinzip noch nicht gemacht wurde, und eben vielleicht da nochmal die eine oder andere Möglichkeit finden, dass wir da finanziell helfen können. Ja, Ältestenrat selber, Gerd Riedel, Lutz Winz, Gerhard Scherf, Reinhard Bayer, Ingo Koch, na und ich dann. Ne?
Okay, so die alten Haudegen,
die schon
lange dabei sind und viel Erfahrung haben.
aber auch wirklich schön, dass Lutz da mit bei ist, aus dem einfachen Grunde, das ist ähnlich wie damals mit Thomas Schönhoff. Es ist einfach so, wenn von außen was kommt, ist es doch immer wieder noch, da sind andere Impulse, andere Ansätze und nicht dieser Einheitsbrei, den man dann da im Prinzip vielleicht auch sonst so hätte.
Hm. Und trefft ihr euch denn regelmäßig, weiß ich, einmal im Monat oder gibt es da
regelmäßige Treffen? Wir haben uns jetzt also regelmäßig, ja, kann man sagen, so alle 4 bis 6 Wochen, jetzt ist durch Corona alles so ein bisschen ins Wanken gekommen, weil wir ja als ältere Herren uns doch lieber mal in einer Gaststätte treffen und dementsprechend...
Habt also keinen Zoom-Call gemacht und kein Skype?
Nein, also so weit wollen wir nicht treiben. Wir haben im Prinzip da auch, alle 4 bis 6 Wochen uns bisher getroffen und werden natürlich jetzt auch uns wieder demnächst sehen.
Und was sind so die nächsten Punkte, die ihr so jetzt angesetzt habt und was denkst du, was so der Verein so als nächsten Schritt gehen sollte, so aus deiner Erfahrung heraus oder aus eurer als Ältestenrat?
Naja, der Verein selber ist ja nun tierisch gewachsen, ich sag das jetzt mal so. Und es sind, stehe mit, also wirklich in sehr, sehr regem Kontakt mit Sebastian und weiß auch um die Aufgaben, die da eben im Prinzip anstehen, die vorstehenden Geschichten, die alle geplant sind, Schul-AGs jetzt nochmal, noch zusätzliche Spiele in Berlin, auch jetzt JBBL, NBBL, ohne da im Prinzip weiter ins Detail zu gehen, die Geschichte auch mit Alba, dass man eben sagt, man hat ja nun mal eine Kooperation, die soll leben, die soll auch beidseitig leben. Also im Prinzip, ich würde dem Verein oder überhaupt, jetzt haben wir ja schon fast ein Schlusswort hier, Mensch, wenn du so weiter mit mir machst. Ich würde dem Verein eigentlich, wichtig ist für mich, denke ich mal, dass der Verein die erreichten Sachen auch wirklich erstmal konstant, sauber weiter durchkriegt und dann eben vielleicht auch wirklich mal so eine Verschnaufpause nutzt, wie gerade jetzt hier und sagt, komm, wir müssen uns an verschiedenen Stellen auch noch breiter aufstellen. Wir brauchen immer noch mehr Manpower, wir brauchen immer noch mehr finanzielle Mittel, wir brauchen eben auch Ideen, wie wir das alles lösen können. Und da wünsche ich eigentlich auch den Leuten des Vorstandes richtig schön diese Fingerspitzengefühl, um da erstmal eine Basis hinzukriegen, und vor allen Dingen von dort aus wieder neu zu starten, beziehungsweise nicht neu, aber weiterzugehen. Weil, also ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, auch verschiedene Positionen mit langfristigen Leuten zu untermauern. Ansonsten hat das alles nicht den Sinn und auch nicht die Konstanz. Denn so ein Gebilde wie so ein Verein, der lebt ja nur, wenn er sich eben, oder wenn er im Prinzip sauber Stück für Stück wächst. Nutzt nichts meiner Ansicht nach, wenn wir jetzt immer versuchen, 600 Mitglieder zu knacken, wirklich ein Ziel rausgeben, da greifen wir auch schon wieder ein bisschen vor, ein Ziel rausgeben, wo wir eben sagen, wir wollen in der ersten Bundesliga spielen, was für mich illusorisch hier in Bernau ist. Also ich sage mal, ich würde mir mehr wünschen, dass wir als Verein solide dastehen, eine wunderschöne Pro-B-Mannschaft haben, vielleicht sogar eine Pro-A-Mannschaft, das kann alles sein. Hat aber auch trotz alledem, denke ich mal, noch ganz, ganz viele Baustellen, bis man da überhaupt hinkommt.
Es gibt ja immer so diese zwei limitierenden Faktoren eigentlich, so ne? Personal und Geld. Ne?
Ja.
Also und beide bedingen sich ja meistens auch irgendwie. So wie schaffen wir es denn als Verein jetzt noch mehr Leute zu begeistern? Es sind ja eine Menge Leute, die im Catering arbeiten, die bei den Heimspielen mitmachen. Das hatten wir jetzt auch mit Sebastian und mit Jan Heide. Aber da gibt es doch bestimmt auch noch Potenzial. Und wie schaffen wir es, die Leute zu motivieren, wirklich mitzumachen? Ne? Also nicht nur Mitglied zu sein, sondern auch wirklich dabei zu sein. Hast du da Ideen irgendwo?
Naja, wir haben früher im Prinzip den Riesenvorteil gehabt, dass Bernau nicht so groß war. Wir haben Lehrer gehabt, die im Prinzip an einem Strang zogen. Es waren viele Sportlehrer, die untereinander, heute würde man sagen, vernetzt waren, die eben im Prinzip gesagt haben, komm, wenn du Basketball spielen willst, dann gehst du zu Ingo Koch, dann gehst du zu Klaus Wegener, da gehst du dahin, die leiten dich da schon hin, wo es hingehört und dann funktionierte das. Das ist heute natürlich nicht mehr möglich, aus dem einfachen Grunde, Bernau ist gewachsen. Bernau hat über 40.000 Einwohner, natürlich dadurch auch wesentlich mehr Mitglieder. Der Verein.
Fluch und Segen zugleich,
also sozusagen die Größe. Und es ist auch so, dass die Lehrer natürlich untereinander auch nicht mehr so miteinander, ich denke mal außerhalb ihrer Schulen, großartig kommunizieren, wenn sie nicht gerade im selben Verein sind und sagen, ja, okay, wir könnten jetzt mal, wie Heidi zum Beispiel in der Rollenhagen-Schule, wo man eben sagt, der könnte da jetzt mit René in der Grundschule hier an der Hasenheide sicherlich gute Sachen machen. Aber ich sag mal, da fehlen ja auch noch andere Schulen, die eingebunden werden müssen. Da gibt es auch andere Interessenkonflikte. Da gibt es die Schule in Schönow zum Beispiel, die von einem Leichtathleten eben als Direktor geführt wird, der auch seine Berechtigung hat und der natürlich seine Leute wiederum haben möchte. Ne? Und so ist das alles. Also es gibt aber immer noch Möglichkeiten, die, ich bin der Meinung, auch so ein bisschen nach hinten gerückt sind, wie zum Beispiel Jugend trainiert für Olympia, wo man sagt, man kann die Jugend begeistern mit Basketball, wenn man natürlich auch gute organisierte Veranstaltungen damit hat. Was völlig abgebrochen ist, ist im Prinzip das Gymnasium hier in Bernau, wo man eben sonst früher Mannschaften herausgebracht hat, die auch ins Bundesfinale gekommen sind und solcherlei Geschichten. Und da fehlt auch die Manpower, dass man sagt, diese Organisation übernimmt bisher ein Ingo Koch, ein Wolfgang Müller und ein Siegfried Wollanig. Das sind ungefähr, ich habe es mal so zusammengezählt, 230 Jahre Lebenserfahrung, aber im Prinzip keine Hilfe, Nachwuchs, da ist nichts. Ne? Und letztendlich, die versuchen händeringend da auch Leute zu kriegen, dass eben Jugend trainiert für Olympia auch nicht so in die Vergessenheit gerät. Und da haben wir eben eine gute Tradition, wo auch von außen Jugendliche kommen, die auch Basketball spielen wollen und vielleicht auch da dann bei Lok Bernau mit untergebracht werden können und auch ihre Freude dran haben.
Ne? Also es gibt also immer noch Potenzial für Leute, die was bewegen wollen, die was umsetzen wollen. Also es ist im Verein immer noch Platz da für Leute, die Bock haben.
Ja, naja, logisch.
Ja, nee, das ist schön. Und was ist so mit dem Sponsorenumfeld? Du hast dich ja auch zu deiner Zeit, du hast ja schon gesagt, mit der Pro B, das ist ja auch finanziell ein großer Kraftakt gewesen. Und du hast ja viele Sponsoren rangeholt, die Leute begeistert für Basketball. Mhm. Siehst du denn da noch Potenzial, auch Sponsorensicht jetzt im Bernau und Umfeld?
Auf alle Fälle, denn nicht nur Bernau ist gewachsen, sondern ja auch die Gewerbegebiete außerhalb. Wir haben im Prinzip ja auch wie Zepernick die Orte, jetzt draußen Wilmersdorf, da sind Gewerbegebiete, da sind Leute, die sich angesiedelt haben. Wir müssen wahrscheinlich auch, wenn wir dieses Projekt Lok Bernau wirklich in die Pro B oder in die Pro A kriegen wollen, werden wir auch bis Eberswalde gehen müssen dort suchen, müssen im Prinzip auch über die Landräte was machen und da muss Geld her und da müssen Mannschaften oder da müssen eben auch wirklich Sponsoren ran, die bisher überhaupt nicht mit Basketball was zu tun hatten. Mhm. Es gibt ja auch Beispiele, wo man nie mit gerechnet hat. Ein Christian Leschke hat zum Beispiel die Firma Polyline in Wandlitz akquiriert, wo man gesagt hat, was macht eine Firma, die Rohrleitungen in Wandlitz macht?
Die sind ja sehr präsent, ne?
Die sind sehr präsent und die sind, oder ich sag mal auch selbst jetzt Lutz Winz mit seiner Firma, das sind wirkliche Glücksgriffe, die wir auch brauchen und die brennen für Basketball, die natürlich auch wiederum ihre Freunde, Bekannten und Geschäftspartner auch wieder mit einbinden wollen. Mhm. Und je mehr man davon hat, desto mehr wird diese Sponsoring-Gesellschaft oder diese Sponsoring-Geschichte auch laufen.
Also wenn jemand jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, jederzeit.
Jederzeit.
Konto ist nicht voll.
Ach nee, weiß ich nicht. Ich sag mal, ich stecke jetzt nicht mehr in den Kontobewegungen des Vereins.
Also nicht wegen Überfüllung oder irgendwas.
Nein,
also
da wird garantiert auch nicht wegen Überfüllung geschlossen sein. Also das ist richtig.
Also irgendwann wird jetzt dann auch die neue Halle gebaut. Meinst du denn, dass dieser Hallenbau für die Sportstadt Bernau dann nochmal so einen großen Push geben wird? Also jetzt nicht nur für Basketball, sondern ja allgemein für die Sportstadt Bernau, die ja auch ganz andere Vereine auch noch beheimatet.
Ja, es ist unbenommen so, dass diese Halle hier in Bernau gebraucht wird. Wir haben hier kulturelle Veranstaltungen, die ja bisher in der Stadthalle gemacht wurden oder auch in der Sporthalle hier in der Heinersdorfer Chaussee, in der Erich-Wünsch-Halle, die ja bis maximal 250 und die Erich-Wünsch-Halle nur mit 500 oder 600 Leuten, sag ich mal, bestückt werden kann. Und wenn du jetzt siehst, dass Bernau 40.000 Einwohner hat, dann brauchst du einen kulturellen wie auch sportlichen Tempel, der da in irgendeiner Art und Weise auch mal 2.000, 2.500, 3.000 Zuschauer eben im Prinzip einer für eine Veranstaltung da ist. Ne? Klar, für Lok Bernau wird die Halle definitiv eine Aufwertung sein, aber ich denke, dass diese Sache auch wieder dem Verein vor weiteren Aufgaben oder vor weitere Aufgaben stellen wird. Hm. Aus dem einfachen Grunde, Catering wird jetzt zum Beispiel, ich sage mal, über unheimlich engagierte Leute gemacht. Eltern, die sich da wirklich einbringen, wird in so einer Halle mit 2500 Leuten nicht mehr gehen. Selbst schon mit der Ausschreibung nicht.
Hm. Man muss dann professionalisiert werden, was so wieder Geld kostet, was dann
kostet
auch
Geld.
Einnahmen generiert, aber gut.
Genau, hm. Wir haben Catering, wir haben im Prinzip diese Security-Geschichte. Hm. Ticketing, wo ja im Prinzip, ja gut, wir haben umgestellt, das weiß ich, wo wir jetzt im Prinzip auch schon mit den Möglichkeiten arbeiten, dass wir sagen, du kannst eben schon vorbestellen, du kannst deine Tickets ausdrucken, du kannst das alles schon online machen und. Aber das ist ja eine ganz andere Dimension, ob ich jetzt von 600 Leuten oder 2500 Leuten rede. Und, was natürlich auch noch der Fall ist, meiner Ansicht nach, du musst die Halle erstmal voll kriegen. Mhm. Denn wenn du die nicht voll hast, ich sage mal, dann ist es keine Lokhölle, dann ist es im Prinzip eine Sporthalle wie jeder andere auch. Und beste Beispiel ist immer gewesen, wir haben ja ein paar Jahre lang die Mercedes-Benz Arena ja aufgrund von Alba und so weiter und so fort für ein Spiel nutzen dürfen.
Ja.
Und da haben wir dann so 1000, 1500 Zuschauer drin gehabt in der Halle, die 10.000 oder 14.000 eigentlich fast. Mhm. Wenn es dann so ist, dann verpufft die Atmosphäre auch. Mhm. Also ich sage mal, da ist eine Aufgabe und ich denke mal, man muss da viel mehr über Freikarten gehen, dass man eben sagt, Schulkinder kriegen eben Freikarten, die kommen mit ihren Eltern, die werden vielleicht begeistert sein, bis Wandlitz, bis Eberswalde und.
Das macht ja Alba auch, ne? Macht ja Alba auch,
genau,
eine Liga höher.
Genau, aber im Prinzip, ich sage mal, auch das muss ja erstmal wieder gemacht werden.
Na ja, klar, ja? Da sind wir wieder beim Personal.
Ja, sind wir beim Personal, da sind wir bei den Freiwilligen und du kannst nicht jeden, der da im Prinzip eine Freikarte verteilt, den kannst du nicht bezahlen. Also ich sage mal, da beißt sich die Katze irgendwann mal in den Schwanz, weil es eine Organisation wird, die muss erstmal da sein.
Ja, aber was ist zuerst da? Ne? Wenn die Halle da ist, dann werden bestimmt auch Leute kommen, aber wenn sie nicht da ist, und dann werden wir nie die Chance haben,
vor so vielen Leuten zu spielen. Es wird definitiv
hinkriegen. Ne?
Ja, also. Ich sagte ja auch, es wird eine Aufwertung sein, also definitiv. Ja. Da bleiben wir, da sind wir ja auch einer Meinung. Aber es ist natürlich auch eine Geschichte, die
herausfordernd ist.
Ja, wieder eine Herausforderung, wieder eine Sache, wieder irgendwo weiter. Und das ist ja das Schöne im Leben.
Richtig, genau. Von der Vereinsarbeit, was?
Es ist nicht zu Ende. Es ist wie das wahre Leben, das ist normal.
Da kommen wir mal noch ganz kurz zum einen sehr traurigen Thema. Ja, vor ein paar Wochen ist ja leider Klaus Göllner überraschend und auch ja viel zu früh verstorben. Er hat sich ja seit Jahrzehnten für den Verein, unter anderem als Geschäftsstellenleiter, als Schiri und auch als Trainer engagiert. Ja, auch zu deiner Zeit als Vorsitzender war er ja auch immer an deiner Seite. Wie hast du denn Klaus so kennengelernt und was hat ihn denn so ausgezeichnet?
Na ja, erstmal ist es für mich auch noch sehr, sehr unfassbar, dass Klaus nicht mehr da ist und selbst, ja, du hast es ja anfänglich gesagt, dass wir hier im Bestattungshaus sind. Aber gerade diese Sachen berühren einen doch sehr, muss ich mal sagen, vor allen Dingen, wenn man auch die ganze Familie kennt, Doris kennt. Es ist für mich noch sehr, sehr schwer im Prinzip, dass es Klaus nicht mehr gibt. Ich sage das jetzt mal so. Kennengelernt habe ich Klaus eigentlich schon in den 70er Jahren. Wir haben als Schüler, als Kinder schon immer bei der Basketballwoche haben wir da diese Anzeigetafeln bedient und so weiter und so fort. Klaus ist dann Kampfgericht, hat als Kampfgericht oder als Schiedsrichter dort eben auch seinen Teil zu beigetragen. Wir haben auch zusammen mal kurzzeitig bei den alten Herren in Berlin mitgespielt, zusammen bei einigen Turnieren auch außerhalb hier von Bernau in Eisenhüttenstadt oder in Schwedt. Und also es ist schon wir kennen uns sehr, sehr lange und irgendwo ist es für mich ja noch ein bisschen unfassbar. Aber wir müssen da irgendwie weitermachen. Hm. Ja. Ja, Klaus hat mir natürlich als Vorsitzender erst zu meiner Zeit in die Geschäftsstelle gekommen, als ich Vorsitzender war. Und ich kann das auch heute, glaube ich, hier sagen, guten Freunden habe ich es gesagt. Er hat mir auch des Öfteren im Prinzip aufgrund dessen, dass er ja nun in der Geschäftsstelle als Erster da war und auch in vorderster Front saß, hat er mir auch oft noch den, auf Deutsch gesagt, den wahren Arsch gerettet.
Okay, ja.
Es ist einfach so, klar, auch er ist nicht fehlerfrei gewesen, aber er hat eine unheimliche Verantwortung gehabt. Er hat uns auch als Vorständler viele Sachen abgenommen, klar. Und hinter der schroffen Fassade, die man immer so gesehen hat, hat sich eigentlich ein sehr, sehr feinfühliger Charakter verborgen, der auch ein toller Opa, Familienvater, auch Ehemann gewesen ist. Und ja, nimmt mich schon mit.
Ja. Du hast ja hier tagtäglich ja mit Trauer und auch mit der Endlichkeit des Lebens sozusagen zu tun. Wie ist so deine Erfahrung? Wie schafft man es denn am besten, so mit dem Verlust eines geliebten Menschen so umzugehen und diesen zu verarbeiten? Gibt es da irgendwie...
Naja, letztendlich, also da gibt es ja ganz schlaue Leute. Es gibt Studien von mehreren Wissenschaftlern, die sagen, es gibt eben mehrere Phasen der Trauer. Mhm. Eine Gruppe redet davon drei, die anderen reden von vier Phasen der Trauer. Und ich denke mal schon, dass man diese Trauer, egal wie stark, wie ausgeprägt die auch bei jedem Menschen ist, die ist unterschiedlich ausgeprägt. Die muss man einfach durchleben, diese Phasen, und muss eben auch vom Nicht-Wahrhaben wollen, dass eben derjenige verstorben ist, bis dorthin auch, dass man sagt, irgendwann mal erfolgt eine Neuorientierung. Diese Phasen dazwischen muss man durchleben.
Und sich Zeit geben, ne?
Muss sich selber Zeit geben und muss auch wirklich trauern können, und man muss auch wirklich diese Trauer annehmen und darf sie nicht, also man darf die Trauer selber nicht verbergen. Ja, also das ist eben diese Phasen der Trauer musst du durchleben und kriegst du auch nicht anders hin. Viele Leute bleiben da drin stecken, dass sie eben wirklich, oder weil sie eben im Prinzip nicht trauern können, gibt es genauso. Die können sich da sonst was für Mühe geben und es funktioniert nicht, weil die einfach in der ersten Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens stecken bleiben.
Okay.
Sie kommen nicht darüber hinweg, dass der Verlust des Menschen eben im Prinzip da ist, und kommen nicht in die nächste Phase, wo man eben einfach sagt, man muss funktionieren, man muss eben einfach erstmal verschiedene Sachen regeln. Und diese Menschen können noch nicht mal den Sprung von der Nicht-Wahrhaben-Phase in die nächste Phase des Funktionierens im Prinzip machen. Die kommen nicht weiter.
Okay.
Und das ist ganz schwierig. Also die sollten dann auch wirklich psychologische Betreuung in Anspruch nehmen und versuchen da eben mit Hilfe von außen weiterzukommen.
Na, die Erfahrung, die ich so mache, auch im Freundeskreis und in der eigenen Familie, ist ja, dass sehr wenig und sehr ungern über Tod geredet wird grundsätzlich, über die Endlichkeit des Lebens, und alle wissen, dass es irgendwann jeden mal irgendwann trifft, ne? Aber hilft es eventuell, sich schon im Vorfeld in seinem eigenen Leben sich damit zu befassen, zu sagen, okay, pass auf, also ich weiß, dass es für mich irgendwann mal vorbei ist, für meine Liebsten irgendwann mal das Leben leider ein Ende hat, kann man sich da schon irgendwie vorbereiten, indem man auch darüber spricht und es nicht so als Tabuthema abhakt? Oder ist es einfach gesellschaftlich so anerkannt, dass es nicht darüber gesprochen wird?
Naja, ich mache das ja nun jetzt im nächsten Jahr 20 Jahre. Und man merkt doch auch in der Bestattungsbranche eine wahnsinnige Veränderung. Also als ich hier anfing, da war es hundertprozentig klar, dass man hier mit einem schwarzen Anzug, mit einem weißen Hemd zu sitzen hat. Da sind Veränderungen aufgetaucht, die auch wirklich sehr, sehr schön sind, dass man eben sagt, man spricht offener in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren über die Endlichkeit des Lebens einfach. Letztendlich ist es so, ich sage mal, immer wenn ein Kind geboren wird, weiß man, dass irgendwann ja auch der Tod des Menschen ins Haus steht und irgendwo wird da ein Bromborium drum gemacht, ein Baby wird geboren, alle Welt freut sich.
Aber eigentlich beginnt da schon der Prozess.
Und ich sage mal, gerade wenn man jetzt so wie ich auch nun seit vergangenem Jahr Opa ist, dann merkst du schon, dass du eben sagst, ja, es ist einfach das Leben, die hört dazu. Und je eher man mit dieser, ich will jetzt nicht Problematik, aber mit dem Lebensabschnitt Tod oder Altern und Tod eben sich auch auseinandersetzt, desto ruhiger und entspannter, glaube ich, gehst du auch in diese Zeit. Hm. Wenn Leute das immer so wegdrücken und sagen, ach, Deutsche sagt, die gehen da nicht hin. Hm. Es ist Blödsinn. Es wird jeden ereilen und jeder, der da in irgendeiner Art und Weise im Prinzip mal eine ruhige Minute hat, sollte darüber auch mal nachdenken, sollte vielleicht auch mal selber darüber nachdenken, wie würde ich denn gern meine Beisetzung haben. Hm. Weil es ist ja auch eine Verpflichtung den Kindern, den Enkeln gegenüber, dass du sagst, du möchtest ja auch denen so viel wie möglich abnehmen.
Hm. Naja, klar.
Und selbstbestimmt möchte man ja sein Leben auch leben und dementsprechend selbstbestimmt auch wahrscheinlich den Tod so ein bisschen zumindest vorbereiten.
Ja, und wenn man darüber nachdenkt, dann lernt man das Leben, sein eigenes Leben wahrscheinlich auch mehr zu schätzen. Ne?
Lebt teilweise intensiver, will ich es nicht nennen, aber man lebt oder man geht offener durchs Leben. Mhm. Man erfreut sich an Kleinigkeiten, man merkt, dass das Leben total schön sein kann, man merkt auch, dass das Leben manchmal total ungerecht ist, aber ich sag mal, das gehört ja einfach dazu.
Mhm. Ja. Und wie schaffst du es so, von deinem Job abzuschalten? Also ich merke es ja schon, wenn ich hier bin, das ist schon eine bestimmte Energie. Ja, hier ja. So. Also ist es für dich emotional schwierig oder sagst du, okay, professionell über die Jahre, du kannst da ganz gut abschalten oder hast du deine Tools, mit denen du arbeitest, wo du sagst, okay, wenn ich da das mache, dann ist der Kopf leer?
Also ich habe seit ewiger Zeit eigentlich die Möglichkeit, verschiedene Sachen in Schubladen zu schieben. Ist aber auch eine Geschichte, die gewachsen ist, wenn du jetzt Arbeit, Sportverein, der ja doch im Prinzip nachher mehr oder weniger eine zweite Arbeit war, dann musst du dir selber Mechanismen schaffen, dass du eben sagst, okay, jetzt ist Arbeit dran, jetzt ist Sportverein dran, jetzt ist Familie dran. Anders geht's nicht. Und letztendlich, diese Sache kann ich ganz gut. Was natürlich auch schön ist, ist, dass man im Prinzip eine intakte Familie hat. Man hat eine Frau, mit der ich sehr, sehr gerne und lange schon zusammen bin. Und wir haben viele Gemeinsamkeiten, die wir beide machen. Wir fahren viel Fahrrad, wir fahren gerne in Urlaub. Ja, momentan ja auch nicht, aber im Prinzip, wir sind viel mal so verlängerte Wochenenden unterwegs. Die Sache schafft schon im Prinzip auch so ein bisschen Abstand von der Tätigkeit, obwohl natürlich dieser Zwang immer da ist, dass man ja ein Bereitschaftstelefon bei hat und trotz alledem immer damit rechnen muss, dass da ein Anruf kommt und dann bist du eben wieder voll in diesem Berufsmodus.
Hm, hm. Ja. Na dann legen wir mal den Schalter wieder um, kommen weg von der Trauer und hin noch mal ganz kurz zum Verein und zu der Stadt Bernau.
Ja.
So zum Abschluss, was wünschst du dir denn so für die nächsten Jahre, für dich selber einmal natürlich, aber auch für die Stadt, in der du ja auch schon lange lebst und auch für den Verein?
Also, persönlich wünsche ich mir eigentlich, dass es so weitergeht, wie es jetzt ist. Ich bin seit dem 14.03.2019 ein ganz stolzer Opa.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Okay. Opi, der junge Mann, der fordert unsere vollste Aufmerksamkeit, gerade jetzt auch wieder durch Corona, der kann nicht in die Kindertagesstätte und dementsprechend haben wir den sehr viel. Ja, wichtig vor allen Dingen ist, denke ich mal, auch Gesundheit, dass die Familie weiterhin so toll intakt ist. Ja, dann viele schöne Radfahrten noch unterwegs in unserer Natur. Das wünsche ich mir persönlich. Dem Verein wünsche ich natürlich weiterhin so eine tolle Entwicklung, wie er bisher genommen hat und vor allen Dingen auch das richtige Fingerspitzengefühl für anstehende Entscheidungen. Sportlich natürlich die Pro B oder so, ja, wenn es sich ergibt, mit der neuen Sporthalle zusammen die Pro A, denn das wird sicherlich auch mehr Leute noch in die Halle treiben. Naja, und der Stadt Bernau wünsche ich eine tolle Entwicklung weiterhin, dass wir auch mal langsam unser Verkehrsproblem hier dann in den nächsten 5 bis 10 Jahren in die Reihe haben und auch nicht vergessen bei der ganzen Wirtschaft oder bei der ganzen Wohnungspolitik, die wir hier betreiben. Wir haben ja nun doch noch ein paar Projekte, die jetzt noch ans Netz gegangen sind beziehungsweise noch gehen werden, dass wir dann noch die Infrastruktur so machen, dass wir für Sportvereine, überhaupt für Kultur nicht die Sachen vergessen und das weiterhin eigentlich eine schöne Stadt bleibt.
Wow, Jörg, ja, vielen Dank. Das war ja viel mehr noch als Basketball und nur Verein. Ja, vielen Dank für deine Zeit und vor allem auch für deine ganze Arbeit in den letzten Jahren und auch dein Herzblut für den Verein. Wir hoffen, dass wir noch ganz lange mit dir hier an der Seite die nächsten Ziele erreichen.
Ja, Marco. Ja, also, da würde ich mich auch drüber freuen.
Bleib schön gesund.
Du und auch.
Hab wenig zu tun hier.
Ja, naja, das ist ja so ein zweischneidiges Schwert.
Die Mischung macht's. Also, genau. Bis dann.
Okay, tschüss. Danke. Tschüss.